Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Politik auf den Punkt gebracht. Heute mal ein Intro ohne Dominik, der ist schon im wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Und die letzte Folge im Jahr 2024 widmet sich dem Thema grüner Stahl. Das ist ja ein Thema, was im Saarland sehr virulent diskutiert wird. Die Zukunft der Stahlindustrie im Land, die industrielle Basis unseres Bundeslandes. Es wird ja auch subventioniert und das wollen wir heute behandeln. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, Dr. Christoph Kané. Lieber Herr Dr. Kané, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei Ihnen heute zu sein.
Stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Mein Name ist Christoph Kané. Ich bin selbstgebürtiger Saarländer und ich bin bei der Bundesinitiative Vernunftkraft, bin ich im volkswirtschaftlichen Bereich tätig, sowie auch im Vorstand der Bundesinitiative Pressesprecher. Wir als Bundesinitiative Vernunftkraft sind ein Verein, der sich um die Analyse, die Bewertung von energiewirtschaftlichen Zusammenhängen befasst und der insbesondere zu der sogenannten Energiewende eine kritische Perspektive einnimmt. Allerdings auf einem wohl fundierten analytischen Basis und wir sind vollkommen autonom. Das heißt, wir gehören nicht zu einer Partei, wir gehören auch keiner Industrie an oder stehen dieser nahe, sondern wir sind ehrenamtlich tätige Bürger in einem gemeinnützigen Verein, der sich diesem Ziel der Analyse der Energiepolitik Deutschlands und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten verschrieben hat.
Ja, und eng mit der Energiepolitik ist ja auch das Thema Industrie und Stahl verbunden. Und lassen Sie uns mal ganz sachte anfangen. Was ist denn überhaupt grüner Stahl? Also was kann ich mal unter grünem Stahl vorstellen?
Mhm. Unter grünem Stahl versteht man allgemein dekarbonisierten Stahl. Das heißt, die Stahlherstellung, so wie wir sie gerade hier in der Saar schon seit Ewigkeiten kennen, ist ein Prozess, der darauf beruht, dass Eisenerz mit Kohle, mit Kokskohle reduziert wird. Bei diesem Prozess im Hochofen entsteht dann aus der Kokskohle Kohlendioxid. Dieses Kohlendioxid entweicht dann in die Atmosphäre und trägt dann zum Treibhauseffekt bei. Alle Verfahren, die den Namen grüner Stahl tragen, die zielen jetzt darauf ab, dass man eine solche Kohlendioxidemission entweder reduziert oder auch ganz vermeidet. Da schaut man ins chemische Lehrbuch und sieht, okay, ich kann Eisenerz auch mit Erdgas reduzieren. Dort entsteht auch Kohlendioxid, aber entsprechend weniger, als wenn man Kokskohle direkt als Reduktionsmittel benutzt. Oder ich nehme Wasserstoff, dann entsteht überhaupt kein Kohlendioxid mehr, weil ich keinen kohlenstoffbasierten Reaktionspartner des Eisenerz in meinem chemischen Prozess habe. Deswegen ist die korrektere Bezeichnung eigentlich dekarbonisierte Stahlerzeugung.
Also ich kann mich an unseren Vortrag in Diefland erinnern, da bin ich tatsächlich am Hochofen in Dillingen vorbeigefahren und dann sieht man ja von der Straße aus, wie das flüssige Eisen aus dem Hochofen rausfließt. Also das wird dann praktisch, ich nenne es jetzt mal ein bisschen laienhaft, mit Kokskohle geschmolzen. Und beim grünen Stahl, wie muss ich mir das dann vorstellen? Also ist das auch so ein Prozess, wo Funken sprühen oder ist das was ganz anderes? Also wie sieht denn das vom Prozess her überhaupt aus?
Mhm. Also es fällt alles weg, was in irgendeiner Form mit Kohle zu tun hat. Es wird keine Kohle mehr angeliefert. Es fällt auch die Zentralkokerei weg. Es fallen auch alle Prozesse weg, die mit der Aufbereitung dieser Kokskohle für den Hochofenprozess zu tun haben. Sintern, Möllern, dies fällt alles weg. Was Sie in Zukunft haben werden, wird ein Eisenerz sein, das im erhitzten Zustand von Gas durchströmt wird. Dieses Gas kann sein entweder Erdgas oder Wasserstoff oder auch ein Gemisch von beiden. Insbesondere das Verfahren, das man hier in Dillingen einsetzen wird, wird auch der Unternehmenskommunikation zufolge auch große Mischverhältnisse ermöglichen, also fast nur Erdgas oder fast nur Wasserstoff. Und dieses Gas durchströmt dann das Eiserz, erhitzte Eisenerz und reduziert es dann auf diese Art und Weise zu Eisenschlacke, die dann ihrerseits wieder weiterverarbeitet wird, über einen Lichtbogenofen dann ins Stahlwerk hineingeht. Und dieses Verfahren nennt man dann auch Direktreduktion.
Okay, gut. Also dann das eine ist mit viel Funken und Kohle und das andere ist dann ein technisches Verfahren mit Gas und dann später immer ein Lichtbogenofen, wo es dann nochmal flüssig gemacht wird. Jetzt vielleicht gehen wir auch nochmal einen Schritt weiter. Warum steigt man überhaupt auf grünen Stahl um? Also Dekarbonisierung wurde angesprochen, aber was ist denn da eigentlich so die Grundlage, warum man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt in Deutschland grünen Stahl machen und dieses Koksverfahren abschaffen?
Gut, das eine ist ein politischer Auftrag, nämlich, dass Deutschland bis 2045 dekarbonisiert sein möchte. Und dabei spielt natürlich die Kunststoffindustrie, gerade die Stahlindustrie, eine sehr große Rolle. Hieraus ergibt sich der Auftrag, dass die Stahlindustrie dann entsprechend umstellt. Dazu hat man auch einen gewissen ökonomischen Druck, den man jetzt aufbaut. Denn diese Emission von Kohlendioxid ist nicht kostenlos, wie sie früher war, wie sie aber in vielen Teilen der Welt ist, sondern diese Emission, die ist dann mit Kosten verbunden. Das heißt, das läuft über den sogenannten europäischen Zertifikatshandel. Das heißt, für jede Tonne Kohlendioxid, die ich emittiere, muss ich ein Zertifikat kaufen. Diese Zertifikate kosten im Moment so 70 Euro pro Tonne. Die verteuern also meinen Herstellungsprozess. Und insbesondere gab es hier bislang noch Erleichterungen für die Kunststoffindustrie. Die fallen jetzt weg. Das heißt, hier ergibt sich ein ökonomischer Druck. Insbesondere natürlich, und da steckt noch ein wenig das Problem dahinter, gegenüber allen globalen Konkurrenten, die solche CO2-Bepreisungssysteme nicht unterworfen sind. Die Dillinger Hütte oder auch andere Hersteller in Deutschland, Europa, also all diejenigen, die diesem europäischen Zertifikatshandel unterworfen sind, für die verteuert sich der klassische kohlenstoffbasierte Verhüttungsprozess. Und insofern ist der auf Dauer dann unter diesem politischen Regime nicht mehr wettbewerbsfähig.
Ja, kommen wir nochmal auf Saarland zurück. Also so der Nukleus unserer Stahlindustrie, das war ja der Hochwald mit den Wäldern, wo man Holzkohle draus hergestellt hat und die Eisenerzvorkommen, die es ja dann zum einen im Mittelgebirge gab, zum anderen aber auch in Lothringen. Dann sind die Hütten irgendwann an die Saar gewandert, weil es dort die Kohle gab und die Transportwege kürzer waren. Jetzt mit grünem Stahl, wenn ich das richtig verstehe, brauche ich ja Erdgas und Wasserstoff und Eisenerz. Und diese drei Dinge kommen ja jetzt im Saarland nicht unbedingt vor. Also Erdgas muss ich aus Russland importieren oder aus Katar oder aus den USA oder irgendwie selbst tracken oder fördern. Und Eisenerz kommt, glaube ich, eher aus Übersee, Brasilien oder Mauretanien, da gibt es ja eine große Mine. Und Wasserstoff kann ich mir ja rein theoretisch selbst herstellen, dazu brauche ich aber Strom. Also wo kommen denn die Rohstoffe dann her? Also insbesondere das Erdgas und der Wasserstoff.
Also das Eisenerz kann nach wie vor so verwendet werden, wie man es auch im kohlenstoffbasierten Prozess verwendet hat. Das, was Sie ansprechen, sind in der Tat die Problemstellungen, die wir jetzt hier haben. Nämlich zum einen bekomme ich den Wasserstoff her. Und der Wasserstoff spielt ja in der ganzen Kommunikation dieses Themas eine dominante Rolle. Gerade der Bundesregierung ist es ja immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, ja, Erdgas ist dann bestenfalls eine vorübergehende Sache. Wir wollen auf grünen Wasserstoff umsteigen. Und dieser grüne Wasserstoff wird in Zukunft ausschließlich das Eisenerz reduzieren. Da stellt sich dann die erste Frage, wo bekommen wir diese Mengen Wasserstoff her? Die zweite Frage ist, da sind erheblich höhere Mengen an Strom dafür notwendig. Auch, man denke nur gerade an diese Elektrolichtbogenofen. Die verbrauchen auch hohe Mengen Strom. Und da hat die Dillinger Hütte in ihrer Pressekonferenz damals um den 10. Oktober gesagt in dieser Pressemitteilung, ja, der Strombedarf wird sich verdoppeln, sobald alle Anlagen in vollem Umfang am Netz sind. Und das ist ein Problem, weil da kann man jetzt mal nachschauen, wie viel Strom verbraucht das Saarland so, kommt man auf 8 Milliarden Kilowattstunden. Das heißt, die Aussage ist, für diesen Prozess braucht man in Zukunft 8 zusätzliche Milliarden Kilowattstunden an Strom. Das ist durchaus eine Voraussetzung, gerade im Moment. Und man braucht Wasserstoff. Und wo dieser Wasserstoff herkommen soll, ist auch noch nicht so ganz klar.
Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, das ist alles kein Problem. Also ich kann die erneuerbaren Energien nutzen, um grünen Wasserstoff herzustellen. Also zum Beispiel im Sommer, wenn die PV-Anlagen auf den Dächern unter Volllast laufen, dann verbrauche ich das vielleicht nicht komplett. Und ich nutze dann die überschüssige Stromkapazität, um grünen Wasserstoff herzustellen, möglicherweise zu speichern und dann im Winter oder so einzusetzen, um halt diese Reduktion dann durchzuführen. Ist das realistisch?
Technisch ist das schon realistisch. Das heißt, wenn Sie irgendwo eine Windkraftanlage haben, kann die Ihnen ganz normal Strom ins Netz einspeisen. Oder Sie gehen hin und schicken diese Strommengen in einen Elektrolyseur. Dieser Elektrolyseur erzeugt dann aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff. Und diesen Wasserstoff können Sie dann für diese industriellen Prozesse in der Grundstoffindustrie, auch zum Beispiel zur Ammoniakherstellung, dann benutzen. Technisch ist das alles bekannt. Da gibt es also keinen Showstopper. Das Problem ist eher die ökonomische Seite. Und da erleben wir zurzeit in Deutschland einen, ja, man kann schon sagen, Reinfall nach dem anderen. Denn seit ungefähr einem Jahr häufen sich die Meldungen, dass grüne Wasserstoffprojekte insolvent gehen. Das begann schon vor einem Jahr, war ein Prestigeprojekt der Bundesregierung, gerade des Bundeswirtschaftsministers in Schleswig-Holstein. Die Raffinerie Heide hatte ein Projekt sich vorgenommen gehabt, nämlich grünen Wasserstoff über einen Elektrolyseur herzustellen. Der Wasserstoff sollte aus den Windkraftanlagen Schleswig-Holsteins beziehungsweise auch des Offshore-Windkraftanlagen hergestellt werden. Vor einem Jahr wurde dann das Projekt eingestellt, es war unwirtschaftlich. Ein großes Leuchtturmprojekt fungierte auch unter der Firma HH2E. Diese hat für sich auch kommuniziert mit dem gleichen Ansatz, nämlich Strommengen vor allen Dingen aus Norddeutschland, aus Windkraftanlagen, Wasserstoff herzustellen. Und die Versprechung war gewesen, bis 2030 wird man so viel Wasserstoff herstellen können, wie die Stahlindustrie benötigt. Die Firma hat vor ziemlich genau einem Monat auch Insolvenz angemeldet. Das heißt, technisch ist dieser Prozess beschrieben und technisch ist nicht das Problem. Aber die Wirtschaftlichkeit, die lässt sich offenkundig nicht herstellen. Und bei HH2E war es gerade so, dass der Hauptinvestor sich entschieden hat, auszusteigen, weil die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, weil die Renditeziele nicht erreicht werden können. Und das ist ein Problem, das man in dieser Energiewende so häufig hat. Was technisch möglich ist, muss noch lange nicht ökonomisch wirtschaftlich sein. Und mit genau dem Problem sind wir hier konfrontiert. Also, das Problem manifestiert sich dann in der Zahl, dass sich die Bundesregierung eigentlich das Ziel gesetzt hat, bis 2030 möchte man 10 Gigawatt an Elektrolyseurleistung haben. Ja, das wäre ein Anfang, aber noch lange nicht das, was man hier benötigen würde. Aber von diesen 10 Gigawatt sind gerade mal 0,3% in der Final Investment Decision. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass dieses Ziel sehr, sehr weit verfehlt wird. Und von daher ist die Skepsis sehr, sehr groß, dass die Stahlwerke hier 2030, und das ist ja schon der Zeitraum, wo die Dillinger Hütte live sein möchte. Sie möchte ja 2028 starten, vielleicht ein Jahr später, aber 2030 will man ja live sein. Also auf sehr viel grünen Wasserstoff, made in Germany, wird sie dabei nicht zurückgreifen können.
Mhm. Ja, ich meine, die Stahlindustrie hat ja auch andere Herausforderungen. Also ich meine, Deutschland ist jetzt ja kein günstiger Produktionsstandort. Wir haben jetzt gerade die Problematik mit den Moselschleusen, wo die Schiffe festhängen, weil ein Schleusentor beschädigt ist und man jetzt über Notschleusung versucht, die Kähne freizubekommen. Mhm. Dann diese Problematik mit der teuren Energie. Wie schätzen Sie denn das ein? Also ist das überhaupt realistisch, das ökonomisch hier im Saarland darzustellen, oder werden solche Projekte vielleicht in andere Länder abwandern, also wo es erneuerbare Energien vielleicht in größerem und zuverlässigeren Maße gibt?
Also die Frage kann man sich eigentlich aus dem, was auch die Stahlindustrie verlautbaren lässt, sehr gut beantworten. Nämlich von Seiten gerade der Dillinger Hütte wird sehr klar gesagt, wir können mit diesen Strompreisen nicht leben. Sie sagen für sich, wir haben etwa Strompreise von 12 Cent pro Kilowattstunde, und bei einem solchen Bedarf von 8 Milliarden Kilowattstunden ist das ein kräftiger Block. Und deswegen sagt auch der Chef der Dillinger Hütte, Rauber, wir müssen hier einen subventionierten Industriestrompreis bekommen. Und er hat hier die Größenordnung genannt von 4 Cent pro Kilowattstunde. Das ist natürlich eine Größenordnung, das habe ich in meinem Vortrag in Diefland noch näher erläutert, die an dem Markt nicht realistisch ist. Denn unser Ziel besteht ja darin, zu 100% auf Erneuerbare umzusteigen. Das heißt, massiv Windkraftanlagen, massiv Solaranlagen auszubauen. Windkraftanlagen, da haben sie immer Mindestvergütungen, die dann durch Subventionen dargestellt werden, die im Bereich 8 bis 10 Cent liegen. So. Zusätzlich brauchen sie dann aber für die Zeit, wo der Wind nicht weht, und solche Zeiten gibt es, wie wir gerade wieder schmerzlich gemerkt haben. Wir hatten zwei schwere Dunkelflauten wieder gehabt, wo es sehr, sehr eng wurde mit der deutschen Stromversorgung. Und jetzt sehen wir, dass wir dann dringend Backup-Kapazität benötigen. Das heißt, wenn ein Herr Rauber sagt, okay, ich brauche 8 Milliarden Kilowattstunden mehr an Strom, dann wissen wir auch, das sind ungefähr 800 bis 1000 neue Windkraftanlagen. Dafür muss erstmal der Platz gefunden werden. Aber selbst wenn man ihn gefunden hätte, braucht man immer noch Gaskraftwerke als Backup für diese schweren Dunkelflauten, wie wir sie jetzt gesehen haben. Das kann man etwa ausrechnen. Das sind dann ungefähr 3 Gaskraftwerke, die noch zusätzlich gebaut werden müssten. So 1 Gigawatt braucht man da ungefähr hin. Und das ist schon eine immense Anforderung, die dort gestellt wird. Und selbst wenn man das alles so baut und so hinstellt, bleibt trotzdem der Anspruch, wir als Hütte brauchen 4 Cent. Es gibt da eine interessante Analogie, wo er diese 4 Cent her hat, nämlich in Schweden, in Nordschweden, wird genau so ein Queen-Steel-Projekt aufgestellt. Allerdings in Nordschweden haben sie Marktstrompreise von 4 Cent. Die werden dort dargestellt, hauptsächlich über die Wasserkraftwerke. Kommen noch die Kernkraftwerke in Schweden hinzu, kommen dann noch Windkraftwerke hinzu. Aber der Löwenanteil machen die Wasserkraft aus. Die läuft auch kontinuierlich durch, im Gegensatz zu einem Windkraftwerk. Das heißt, sie können einen solchen Elektrolyseur auch konstant auslasten. Und damit setzen die natürlich in Europa einen gewissen Standard. Und wenn Dillinger Hütte damit konkurrieren möchte, müssen sie auch irgendwo bei 4, vielleicht bei 5 oder 6 Cent Strompreis landen. Das ist aber nicht darstellbar. Nicht mit der deutschen Energiewende. Das hat zum Beispiel der Chef von ThyssenKrupp sehr viel deutlicher ausgedrückt. Der hat sehr klar gesagt, Miguel López, mit der deutschen Energiewende lässt sich nicht konkurrenzfähig grüner Stahl herstellen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert entweder in Skandinavien und hier aufgrund der Wasserkraft, oder es funktioniert in Spanien, weil sie hier halt eine sehr, sehr starke Sonneneinstrahlung hat. Und sie haben hier auch Pumpspeicherwerke, die dafür sorgen, dass sie hier das Stromniveau finden, das international mit China und den USA und anderen Ländern konkurrenzfähig ist. In Deutschland ist man das nicht.
Ja, also das ist natürlich eine schwierige Situation. Also ich befürchte auch, dass es dann vielleicht nach Schweden geht. Die haben ja nicht nur dann günstige Energie, sondern auch die Rohstoffe vor Ort. Also gibt es ja auch Eisenerzvorkommen oder in Mauretanien, dass man vielleicht dann direkt dort das Stahlwerk baut und dann die Bleche hierhin nach Deutschland liefert und bei uns werden sie weiterverarbeitet. Oder vielleicht baut man auch die Automobilfabrik direkt nach Mauretanien. Also alles möglich, aber lassen Sie uns mal noch einen Blick auf den grünen Stahl werfen weltweit. Also Sie sagen, das ist ja schon realistisch, also in Schweden und vielleicht dann in südlicheren Ländern, wo es mehr PV-Kapazität gibt. Gibt es andere Länder, die dem Beispiel grünen Stahl folgen? Also ich denke jetzt mal an Indien, an China, USA. Also werden dort auch Werke gebaut oder ist das jetzt eher was, was in Europa stattfindet?
Da gibt es noch ein gutes Beispiel, auch aus Afrika, nämlich aus Namibia. Auch Namibia, weil Namibia ist für erneuerbare Energien wie geeignet. Sie haben eine Sonneneinstrahlung, die ist im Schnitt doppelt so hoch wie in Deutschland. Sie haben eine Windausbeute an der Küste Lüderitz Bay, die ist auch ebenfalls doppelt so hoch wie in Deutschland. Und gerade bei Windkraft heißt das etwas, weil bei Windkraft ist die Stromausbeute proportional zur dritten Potenz der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn Sie dort die doppelte Windgeschwindigkeit haben, haben Sie die achtfache Stromausbeute. Das heißt, wenn Sie die gleiche Windkraftanlage in Mitteldeutschland hinstellen, sagen wir mal an einen Durchschnittsstandort und an die Lüderitz Bay, dann liefert die gleiche Windkraftanlage dort unten in Namibia die achtfache Strommenge und damit auch in dem gleichen Zeitintervall, auch wenn Wasserstoff hergestellt werden soll, auch die achtfache Wasserstoffmenge. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr interessante Sache dann. Das ist ein Beispiel, dass erneuerbare Energien überall dort, wo die geografischen, die klimatischen Verhältnisse gegeben sind, sehr interessant werden können. Wenn die Verhältnisse nicht gegeben sind, man will es auf Teufel komm raus erzwingen, dann wird es ein bisschen schwierig. Und hier könnte genau dieses Szenario eintreten, das Sie gerade beschrieben haben. Nämlich, man stellt dann mit diesem Wasserstoff dann als grünes Stahlwerk in Namibia, stellt man dann dort Roheisen her und bringt dieses Roheisen dann nach Deutschland. Am Ende des Tages könnte dies dann immer noch wesentlich günstiger sein, als dann das Roheisen mit einer Direktreduktionsstrecke und den Kostenfaktoren Strom, aber auch dem Mangelfaktor Wasserstoff hier in Deutschland herzustellen. Namibia ist also so ein Beispiel. In Indien hat man ein ganz anderes interessantes Projekt, das man dort weiter verfolgen will. Dort sitzt der Hersteller Tata Steel, auch einer der Global Player, die dort sagen, wir wollen 200 Mini-Reaktoren dorthin stellen, alle so zu 200 Megawatt. Das wäre eine gewaltige Ausbeute. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das würde bei den derzeitigen Überkapazitäten noch würde das eigentlich ein gewaltiges Überangebot zusätzlich bedingen. Aber das ist ja ein Projekt, das man noch nicht heute und nicht morgen realisiert. Vielleicht auch noch nicht 2028, obwohl die Inder können da schon sehr fix sein. Aber was die dort machen wollen, 200 Reaktoren hinstellen, sind sie ebenfalls wetterunabhängig. Die laufen ihnen ebenfalls durch, die stellen sie direkt neben das Stahlwerk. Die beliefern dann den Elektrolyseur mit Strom. Der Elektrolyseur liefert dann den Wasserstoff direkt in das Stahlwerk hinein. Das ist der Weg, den Tata Steel gehen will. Und das wird schon ein Brett sein. In anderen Ländern kommt es immer darauf an, wenn Sie von grünem Stahl reden. Spanien haben wir erwähnt, Schweden haben wir erwähnt. Auch in den USA denkt man über Direktreduktion auch nach. In den USA dominieren vor allen Dingen die Elektrolichtbogenöfen. Da macht man auch Stahl aus Eisenschrott damit. Aber das Thema Direktreduktion spielt da auch eine gewisse Rolle. Allerdings auch mit einem anderen Hintergrund. In den USA ist Erdgas wesentlich günstiger als hier in Deutschland. Da ist nochmal ein Faktor 4 drin. Und das macht so ein bisschen die Malaise deutlich. Nämlich, wenn Sie von grünem Wasserstoff sprechen, dann ist der im Moment 5 bis 6 Mal so teuer wie Erdgas. Das macht ungefähr klar, dass die Dillinger Hütte sehr wahrscheinlich mit einem hohen Erdgasanteil zumindest mal beginnen wird. So, aber selbst der europäische Erdgaspreis ist dann noch mal 4 Mal so teuer wie der US-Erdgaspreis. Und da wird natürlich auch klar, da haben sie dann schon wieder einen erheblichen Standortunterschied. Insbesondere, wenn dann in den USA außerhalb der Staaten, die so ein CO2-Handelssystem haben, wenn dort auch ohne CO2-Belastung dann dort produziert werden kann, na, dann haben die natürlich einen gewaltigen Standortvorteil für eine erdgasbasierte Direktreduktion gegenüber Deutschland. Und dass Trump jetzt unbedingt in den nächsten 4 Jahren das Thema CO2-Belastung für die amerikanische Industrie forcieren möchte, ist nicht anzunehmen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also riesengroße Herausforderung für unsere Industrie. Und lassen Sie uns nochmal auf Deutschland schauen. Also es gibt ja jetzt neben der Dillinger Hütte Saarstahl, gibt es ja noch andere Stahlwerke, andere Unternehmen. Eins haben Sie angesprochen, das ist das börsennotierte Unternehmen ThyssenKrupp. Mhm. Und da habe ich in Erinnerung, oder ich habe vor kurzem was in der Wirtschaftswoche gelesen, die haben eine neue Stahlchefin oder Vorstandsmitglied für die Stahlsparte. Mhm. Eine Frau, die so ungefähr in meinem Alter ist. Und die hat jetzt gesagt, okay, wir bauen die Anlage, aber wir entlassen die Hälfte der Mitarbeiter. Wie ist denn zurzeit die Situation bei dem größten deutschen Stahlkocher? Also wird das umgesetzt aus Ihrer Sicht oder wird man dort andere Wege finden?
Ich traue mir da auch nicht so richtig eine Prognose zu, ja, sich, weil gerade ThyssenKrupp ist im Moment ein ziemliches Haifischbecken. Und dort gab es auch jetzt Auseinandersetzungen in den letzten Monaten. Der Aufsichtsrat gegen den Vorstand, zum Teil mit persönlichen Angriffen in der Öffentlichkeit, hat man ja auch nicht alle Tage. Und so richtig durchblickt man auch die Agenda noch nicht. Was ist die Zielsetzung? Da spielt auch jetzt ein Herr Kretinsky da eine Rolle. Das ist ein tschechischer Milliardär, der 20% daran hält. Der vielleicht vergrößert, vielleicht aber auch nicht. Man hat die Zusage für 2 Milliarden Subventionen der Bundesregierung. Taktiert man vielleicht, um diesen Betrag zu erhöhen? Oder man weiß es nicht so richtig. Was durchaus interessant ist, ist die grundsätzliche Haltung, die ein Miguel López, der Konzernchef von ThyssenKrupp, eigentlich hat es eben erwähnt und er sagt auch sehr klar, Leute, das lohnt sich hier nicht. Die Herstellung von Eisen mit Strom und Wasserstoff unter den Voraussetzungen, dass Deutschland zu 100% auf Erneuerbare gehen will, wird sich für euch nicht lohnen. Das ist nicht marktgängig. Und das ist auch das Gleiche, was vor kurzem ArcelorMittal gesagt hat. Weil ArcelorMittal hat vor kurzem eine Presseerklärung herausgegeben, es war Ende November gewesen, wo sie gesagt haben, wir stellen erst einmal alle Direktreduktionsprojekte on hold. Das ist vor allen Dingen in Frankreich und Belgien eingeschlagen. Und interessanterweise liest man es dort auch in der Presse sehr viel intensiver als in unserer Presse. Also man hatte dort vor, in Dünkirk ein Stahlwerk mit Direktreduktion zu bauen. In Gent hatte man das vorgehabt. Hier in Deutschland, da hat ArcelorMittal schon ein Direktreduktionswerk in Hamburg. Das läuft ausschließlich mit Erdgas. Aber es läuft auch mehr recht als schlecht, weil dort Das sagt auch ArcelorMittal, das lohnt sich bislang nicht. Das ist kein konkurrenzfähiges Geschäftsmodell. Und ArcelorMittal möchte oder hat kommuniziert, man möchte eine solche grüne Direktreduktionsstrecke in Bremen errichten. Auch das ist erstmal ein Hold, sorgt für sehr viel verständliche Angst bei den Beschäftigten dort. Aber ArcelorMittal sagt ja ganz klar, das ganze Geschäftsmodell ist aus unserer Sicht nicht tragfähig. Grüner Wasserstoff ist nicht tragfähig, wird es auch in 2030 nicht sein. Und in weiten Teilen Europas, vor allen Dingen in Deutschland, wird es teurer sein. Und die Bereitschaft globaler Nachfrager für ein Produkt mehr zu bezahlen, nur weil es CO2-frei hergestellt wurde, die mag man dann doch sehr bezweifeln. Und das ist das Problem, dass man hier sieht, diese fehlende Marktfähigkeit. ArcelorMittal hält sich da erst einmal noch die Optionen offen und sagt, wir gucken erst mal. Man ist ein globaler Konzern, man kann solche Direktreduktionsstrecken auch woanders aufbauen. Das ist ein gewisser Unterschied zur saarländischen Stahlindustrie, die einen regional, einen strukturpolitischen Auftrag auch hat, die salopp formuliert die Arbeitsplätze hier erhalten soll. Dann muss man natürlich hier und jetzt handeln. Das ist vollkommen klar. Und dann trifft man halt eine solche Entscheidung in der Hoffnung, dass dann die Politik auch dementsprechend subventioniert. Ein globaler Konzern wie Tata Steel, wie ArcelorMittal, der kann auch sagen, okay, wenn es nicht in Gent gebaut wird, dann wird es halt in Indonesien gebaut. Das kann man im Gegensatz zur saarländischen Stahlindustrie schon mal eher sagen.
Ja, auf jeden Fall sehr schwierig und Sie haben es ja angesprochen. Also wie schätzen Sie das ein? Thema Arbeitsplätze, also wird es da einen Abbau geben oder gehen sie vielleicht alle verloren oder gibt es andere Geschäftsmodelle, die man dann als Saarstahl oder Dillinger Hütte fahren kann?
Also wenn man auf das Thema deutsche Stahlindustrie als Gesamthaftes betrachtet, dann muss man oder dann kann man sich an dem entlanghangeln, was auch die saarländische Stahlindustrie als Voraussetzungen mitgegeben hat. Nämlich zum einen, es muss subventioniert werden. Über die Hälfte der Investitionen bezahlt der Bund bzw. das Land. So, angesprochen hatten wir schon das Thema, dass der Strompreis dann zu 2/3 subventioniert werden soll. Das ist ein schwieriges Thema, da sagt man dann halt gerne, ja, man subventioniert so lange, bis die erneuerbaren Energien für einen Marktpreis sorgen, der dann diese Subventionen nicht mehr notwendig macht. Aber, das hatte ich auch in Dieflen ausgeführt, betrachtet man die Börsenpreise, wie so wie der nächsten Jahre, so wie sie gehandelt wird, oder Studien, die die Strompreise der nächsten Dekaden dort prognostizieren, dann ist dort kein geringerer Strompreis zu erwarten, sondern eher auch durch die höheren Netzkosten ist zu erwarten, dass die Strompreise eher zunehmen. Das heißt, wenn die Arbeitsplätze erhalten werden sollen, muss neben den Investitionen, also insgesamt sind für alle deutschen Stahlwerke eine Summe von 7 Milliarden vorgesehen, ist ja nicht wenig, so, man muss den Strompreis subventionieren. Und wenn man das dann für alle Stahlwerke täte, ja, dann ist man auch mit der Frage konfrontiert, warum macht man es dann nicht für Chemie, warum macht man es dann nicht für Aurobis, warum macht man es dann nicht für die Automobilindustrie oder den Bäcker nebenan. Also auch dort hat man dann Fragen zu beantworten. Und dann hat man trotzdem noch ein Problem. Und das Problem, das begegnet einem dann als grüne Leitmärkte. Nämlich man sagt, der Staat, der uns als Dillinger Hütte diesen Auftrag gibt, nämlich erhaltet die Arbeitsplätze, schafft jetzt grünen Stahl, auch wenn er teurer ist. Dieser Staat möge aber auch dann dafür sorgen, dass es garantierte Absatzmärkte gibt. Als Beispiel bringt dann Herr Rauber immer gerne das Thema, dass dann die Deutsche Bahn dann nur noch mehr Gleise bestellt, die aus grünem Stahl gemacht werden. Oder die europäische Stahlindustrie kam letzt mit dem Vorschlag, an, dass man dann der Automobilindustrie hier in Europa Quoten zum Bezug von grünem Stahl auflegen müsste. Das sind dann natürlich dann auch Kostenverschiebungen, die dann die Automobilindustrie treffen sollte. Also da sehen wir am Ende des Tages sehr viele Kostenfaktoren, nämlich direkte Investitionszuschüsse. Wir haben das Thema Stromkostenzuschüsse. Wir haben solche Leitmärkte, die am Ende immer bedingen, dass man einen volkswirtschaftlich weniger effizienten Pfad einschlägt. Man kann auch sagen, planwirtschaftlichen Pfad einschlägt. Es gibt auch andere Kosten, nämlich um diesen grünen Wasserstoff zu besorgen. Da wird man auch am Ende des Tages Zuschüsse geben müssen, weil im Moment ist er bei weitem nicht marktfähig. Ich habe es erwähnt, 6-mal so teuer wie Erdgas. Und auch Studien, es gibt zum Beispiel eine Studie von Boston Consulting, die sagt dann, das wird sich auch bis 2030 nicht großartig ändern. Da wird der Stahl etwa 4 bis 6 Mal, nicht der Stahl, der grüne Wasserstoff 4 bis 6 Mal so teuer sein. Auch das Wasserstoffnetz, das baut sich ja nicht aus einer industriellen Nachfrage, sondern da hat man ja das Konstrukt gewählt, dass erstmal die KfW mit 24 Milliarden ins Obligo hineingeht, also den Aufbau dieses Wasserstoffkernnetzes finanziert. Und die Hoffnung ist dann, dass im Laufe der Zeit so viele Nutzer sich in dieses Wasserstoffkernnetz einklinken, dass dann sich dieser Betrag irgendwann wieder amortisiert. Ja, die Hoffnung kann man haben, aber in dem Maße, wie die Produktion gerade der energieintensiven Industrie zurückgeht, so muss man wohl befürchten, dass es vielleicht auch nur bei der Hoffnung bleiben könnte.
Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Situation, in die wir da reinkommen. Und ja, ich befürchte, dass wir dann einfach den Stahl in anderen Ländern kaufen, weil es halt möglicherweise im Saarland nicht mehr konkurrenzfähig ist. Aber das werden wir sehen. Aber Sie haben es ja angesprochen, also wenn man jetzt sagen würde, okay, wir müssen den Strompreis auf 4 Cent bekommen, da wäre es ja eine Möglichkeit oder ein Weg dorthin wäre, dass man die Angebotsmenge erhöht. Also zum Beispiel durch Atomkraft oder durch Braunkohle oder Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und sonstige Dinge, die man noch so tun kann. Also ist das realistisch? Also dass man in Deutschland für günstige Energie sorgt? Oder sehen Sie das skeptisch?
Also an der Stelle ist man immer etwas frustriert, weil wir hatten Erzeuger, deren Grenzkosten ziemlich genau im Bereich dieser 4 Cent pro Kilowattstunde lagen. Und das waren genau unsere letzten 6 Kernkraftwerke, die man abgestellt hat. Und das ist schon mehr als ärgerlich. Nicht nur wegen der Vorgehensweise, die dort sich ereignet hat und jetzt gerade im Untersuchungsausschuss aufgearbeitet wird. Es ist auch ärgerlich, dass an der Stelle die Industrie nicht gesagt hat, Moment mal, liebe Politik, wenn du von uns verlangst, dass wir auf elektrifizierte Verfahren umsteigen, die den Strombedarf ganz erheblich steigern werden. Und wenn wir als Stahlindustrie wissen, dass wir nur mit Strompreisen von 4 Cent oder etwas mehr konkurrenzfähig sind, dann wäre das gerade auch wieder ein Argument gewesen, zum Beispiel Neckarwestheim 2 in unserer Nachbarschaft nicht abzuschalten. Weil deren Grenzkosten lagen bei ungefähr 4 Cent pro Kilowattstunde. Ich sage mal, spätestens zu 6 Cent hätte man sicherlich liefern können und auch liefern wollen. Und dieser Strom hätte natürlich auch 24/7 zur Verfügung gestanden. Und die jährliche Strommenge, die einen Kraftwerk wie Neckarwestheim 2 geliefert hat, die betrug 11 Milliarden Kilowattstunden, also noch 3 mehr als Herr Rauber gebraucht hat. Also hier hätte schon die Möglichkeit bestanden zu sagen, nein, allein schon wegen dem hohen Bedarf einer sich elektrifizierenden Industrie nach Strommengen, die auch günstig und zuverlässig erzeugt werden, 24/7 erzeugt werden. Deswegen brauchen wir diese Kernkraftwerke. So, ob wir diese Kernkraftwerke zurückholen können, findet ja demnächst bei der Union-Stiftung ein interessanter Vortrag dazu statt. Es gibt eine neue Studie, die besagt, es können etwa 8 Kernkraftwerke zurückgeholt werden. Es wird dann allerdings dauern bis 2028, 2032, weil jetzt sind natürlich schon viele Fakten geschaffen. Aber nur mal ein Beispiel. In den USA hat man das Thema erkannt, künstliche Intelligenz, die Rechenzentren brauchen enorme Strommengen. Und die dortigen Unternehmen, Google, Microsoft, Oracle, wie sie alle heißen, beziehen auch durchaus Strom aus erneuerbaren Energien. Ist gar kein Thema. Kalifornien, New Mexico, Arizona, da ist Solar natürlich ebenfalls günstig zu haben. Aber sie brauchen es 24/7 und sie brauchen es in gewaltigen Mengen. Und deswegen geht Microsoft hin und schaltet ein eigentlich schon 2019 abgeschaltetes Kernkraftwerk ab 2028 wieder an. Und es läuft hier für einen 20-jähriger Stromvertrag. Das heißt, Microsoft verpflichtet sich über 20 Jahre Strom zu bekommen. Der Energieanbieter verpflichtet sich über diesen Zeitraum auch den Strom zu liefern. So, das wäre die Möglichkeit. Wenn wir von Kernkraftwerken aus uns wegdenken, dann muss ich da leider Miguel Lopez von ThyssenKrupp recht geben. Mit Solar und Wind werden wir das nicht schaffen. Das ist eine Tatsache. Mit Wasserkraft könnten wir es schaffen, aber wir können ja die Alpen nicht nach Norden versetzen. Das funktioniert auch nicht. Das Potenzial ist einfach begrenzt. Das heißt, die Größenordnung, die hier Herr Rauber aufgerufen hat, 4 Cent, die ist erstmal nicht darstellbar. Und das führt dann dazu, dass Herr Lopez zu dieser pessimistischen Prognose kommt. Jetzt kann man vielleicht hoffen, dass Innovationskraft der Unternehmen, ich meine, Deutschland war schon immer, oder das Markenzeichen der deutschen Industrie war es nicht, dass man die günstigsten Produktionsbedingungen, weder von den Arbeitskosten, auch nicht immer von den Energiekosten. Insofern muss das vielleicht auch nicht sein. Aber wenn man durch eine sehr teure Energiewende sehr weit davon entfernt ist oder sich sehr weit auch von den Konkurrenten wie China, USA, Indien entfernt hat, ja, dann lässt sich gerade in einer energieintensiven Industrie dieser Nachteil nicht so leicht aufholen. Da muss der Staat subventionieren, aber wenn er das unendlich tun soll, ist das ein anderes Problem.
Ja, also wir können nur hoffen, dass die Innovationskraft uns da hilft, aus dem Problem dann doch möglicherweise nochmal eine Zukunftstechnologie zu entwickeln. Aber ich bin auch eher skeptisch, weil halt, wie gesagt, diese planwirtschaftlichen Elemente überwiegen. Also der Strompreis gibt es nicht her, man muss viele Subventionen zahlen, um die Anlagen aufzubauen. Ich meine, die Unternehmen sind ja nicht bereit, eigenes Geld zu investieren. Also normalerweise, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, das trägt, dann bin ich ja als börsennotiertes Unternehmen auf dem Kapitalmarkt gut aufgehoben und sage, das ist mein Geschäftsmodell, das ist die Rendite, bitte gib mir Geld. Und dann funktioniert das. Und ja, von daher macht mich das auch etwas skeptisch, obwohl es jetzt ein paar Tage vor Weihnachten ist. Aber wir sind guter Hoffnung. Und Sie haben es ja angesprochen, wir werden eine Studie vorstellen, der Radiant Energy Group, aus den USA, Wiederinbetriebnahme deutscher Kernkraftwerke, Machbarkeit und Zeitplan. Ich verlinke es nochmal unter der Folge. Also es ist ein Online-Lunch-Talk mit Dr. Björn Peters, der das Ganze ins Deutsche übersetzt hat, der die Studie vorstellen wird. Und da könnt ihr gerne euch dazuschalten, auch eure Fragen stellen. Also ich finde es sehr, sehr spannend, dass man sich auch mit dem Thema nochmal beschäftigt. Wie können wir die Energie in Deutschland günstiger machen? Und lieber Dr. Kané, Ihnen nochmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute bei uns zu Gast waren in der letzten Folge des Jahres 2024. Und wir sehen Sie ja nochmal Ende März, nochmal zu einem Vortrag. Da gibt es bald Informationen, also am besten unseren Newsletter abonnieren. Den verlinke ich auch nochmal unter der Folge. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns mit frohe und gesegnete Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Folge bewertet würdet, uns 5 Sterne dalassen würdet und auch weiterhin im neuen Jahr uns als Hörerin, als Hörer treu bleiben würdet. Vielen Dank und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten auch von meinerseits an alle Hörer.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.